Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen.
Hey, schön, dass du dabei bist. Heute nehme ich dich mit in ein spannendes Interview, das ich bei der Wirtschaftswerkstatt führen durfte, einer Bildungsinitiative der Schufa. Zusammen mit Thomas habe ich über finanzielle Vorsorge gesprochen und wir werfen dabei auch einen Blick auf die DIN 77230, was sie bedeutet und wie sie dir helfen kann. Außerdem geht es um Finanzstrategien, mit denen junge Menschen schon früh die richtigen Weichen stellen können. Ich bin sicher, dass du hier den ein oder anderen Tipp mitnehmen kannst, um deine eigene finanzielle Zukunft zu planen. Viel Spaß dabei!
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch, Interview, wie man sagt, über ein Thema, das gerade für junge Menschen von größter Bedeutung ist, nämlich die finanzielle Vorsorge. Natürlich sind junge Menschen, seid ihr jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt, oh, wie wird es mir vielleicht in 10 Jahren oder 20 Jahren gehen, aber eigentlich wäre das genau der richtige Weg, nämlich vorzusehen, wie es denn mit mir weitergeht. Denn die Welt verändert sich rasant und es ist tatsächlich extrem wichtig, auch die finanzielle Zukunft mit in den Fokus zu nehmen. Und das Ganze passt ja ganz wunderbar in unsere Themenreihe zur Vorsorge, denn wir haben schon ganz verschiedene Dinge beleuchtet. Und wie es halt so in Deutschland ist, da sind wir tatsächlich Weltmeister, Europameister sowieso in alles, nämlich bei uns ist alles gut geregelt. Sollte so sein, ob das so ist, erfahren wir gleich, aber es gibt zumindest in Deutschland eine Norm. Die DIN-Norm 77230, die Basisfinanzanalyse für Privathaushalte. Keine Ahnung. Nein, das stimmt nicht. Ich habe schon ein bisschen Ahnung. Ich weiß schon, was das ist. Aber ehrlicherweise, ehe ich da darum lamentiere, freue ich mich total, dass wir eine Gesprächspartnerin haben. Bei uns ist Professor Dr. Katrin Löhr. Und sie ist Expertin im Bereich der Finanzwirtschaft und Professorin an der Fachhochschule Dortmund. Und wir haben uns geeinigt, uns zu duzen. Hallo Katrin, ich winke rüber.
Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein kann.
Wunderbar. Sag mal, ich habe schon dieses Unwort eingebracht. DIN-Norm, das klingt schon immer ganz spannend. 77230, das ist keine neue Flugzeugbezeichnung oder irgendwie sowas. Warum müssen Deutschen sich sowas machen? Was ist das? Nimm uns mal ein Stückchen mit, was das ist.
Ja, genau. Also nein, es ist keine Flugzeugnorm und es ist tatsächlich so, wir haben ganz viele DIN-Normen, Tausende, und das ist die allererste DIN-Norm im Finanzbereich. Da ist das wirklich Neuland. Und warum das so wertvoll ist, ist anhand einer Situation zu erklären, die sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann. Wenn wir zum Arzt gehen und wollen ein Blutbild machen lassen, dann möchten wir gerne die Ergebnisse so haben, dass die ja transparent sind, dass wir einfach die Wahrheit erfahren. Und egal, ob ich jetzt zum Arzt in der Innenstadt oder auf dem Dorf gehe, ich möchte gerne eine klare Antwort für mich. Und vielleicht hat es der eine oder die andere schon erlebt oder von Erzählungen gehört, wenn man zum Finanzberater geht, ist das nicht immer so, dass es ganz egal ist, wo ich hingehe, sondern der eine sagt so, die andere so. Und da schafft die DIN-Norm eine Transparenz, eine objektive Möglichkeit, wirklich eine Einheitlichkeit reinzubringen und ein finanzielles Blutbild sozusagen zu erstellen, dass ich wirklich für mich erfahren kann, was ist denn jetzt eigentlich für mich wichtig? Welche Absicherung sollte ich an allererster Stelle machen? Welche Vorsorge? Welche Schritte im Bereich Vermögensaufbau? Und deshalb ist es so hilfreich. Ich bekomme da einfach eine klare, unabhängige, transparente Priorisierung rein.
Okay, das hat mir jetzt schon mal sehr geholfen. Dieses ganze DIN und Norm, das ist ja immer sehr komplex und wahrscheinlich, wenn man sie lesen würde, würde man auch erstmal davor stehen und sagen, hoppla, ich finde die Idee mit dem Blutbild ganz wunderbar, vielen Dank für das Bild, das vergesse ich jetzt nicht mehr und ich kann es mir auch leicht merken. Man fragt sich ja, wie merkt man es? Und ich merke mir Geld und Blut, also Wild West, weil so ist es gerade, ne? Also tatsächlich ist es ein bisschen wie Wild West. Es gibt tausende Berater, die beginnen in der Familie, Dann geht das weiter über die genauso unprofessionellen Berater im Freundes- und im Bekanntenkreis und im Unternehmen. Und dann gibt es noch Professionelle und davon gibt es auch nicht viele, die es gut machen. Das heißt, die Idee ist tatsächlich, hier eine Unabhängigkeit zu schaffen, sagen, guck mal, nach dem Standard wird das gemacht, so wird das gemacht. Gibt es denn schon so erste Erfolge? So lange gibt es sie ja noch gar nicht, aber gibt es schon so ein bisschen was, wo man sagen kann, das ist eine gute Idee, das macht es jetzt nicht wieder noch komplizierter, sondern gibt es Erfolge?
Genau, da kann man so zwei Perspektiven mal sich anschauen. Und die erste Perspektive ist die der Berater, denn wer nach der DIN-Norm arbeitet, der muss sich zertifizieren lassen. Und tatsächlich ist es erst ein Bruchteil der Berater, die sich wirklich nach DIN haben zertifizieren lassen. Es ist auch nicht verpflichtend, sondern es ist eine freiwillige Sache. Und diejenigen, die dann die Verbraucherinnen und Verbraucher damit beraten, die stellen eben fest, dass sie im Bereich einer Branche, die regelmäßig sehr, sehr schlecht geratet ist in Bezug auf Vertrauen, ne, ein sehr negatives Image hat, da haben wir regelmäßig Studien, die das immer wieder zeigen, einfach sich davon etwas loslösen können und sagen, hier, wir arbeiten eben nach diesem DIN-Norm-Schema und da kann sich drauf verlassen. Und bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die andere Seite, ist es so, dass es leider noch sehr, sehr unbekannt ist. Und diejenigen, die davon erfahren, die sind dann sehr dankbar, weil sie eben gerade in einem Thema Absicherung, Vorsorge, Versicherungen, ja, wie ist die Vergütung der Beraterinnen, der Berater, ist ja viel in den Medien und es ist einfach ein Thema, wo man sich als Verbraucherin, als Verbraucher auch dann unsicher fühlt und da ist die Rückmeldung, dass diese DIN-Norm eben auch eine gewisse Sicherheit gibt und das sehe ich aus der Finanzbildung auch, dann auch eine gewisse Augenhöhe herstellt, ja, zwischen Verbraucherinnen, Verbraucher und dem Berater. Ja, man hat einen gemeinsamen Nenner, auf den man sich geeinigt hat.
Also das finde ich total wichtig. Man kann darauf ja achten, auch wenn es noch ganz neu ist. Dafür machen wir das Ganze ja, dass man schaut, was für eine Zertifizierung hat denn so ein Berater. Und dann kann ich sozusagen damit auch ganz schön umgehen. Jetzt reden wir ja hier für junge Menschen und versuchen sie ein bisschen schlau zu machen. Die stehen ja am Anfang ihrer Erwerbstätigkeit meistens. Sie fangen vielleicht gerade in Ausbildung. Sie beginnen vielleicht auch mit der Verrücktheit eines ersten großen Kredites, nämlich einen Studienkredit aufzunehmen, ja gerade in großen Schwierigkeiten einige sind, weil die Zinsen sich so wahnsinnig verändert haben und sie vielleicht gar nicht so aufgeklärt waren, wie sie dachten. Also welche Bedeutung könnte diese Norm für junge Menschen denn haben?
Genau, ja, das Schöne ist, dass diese Norm nicht nur auf Produkte sich bezieht, sondern wirklich auch auf das Ziel, eine solide finanzielle Basis zu schaffen, zum Beispiel eine eiserne Reserve im Blick zu haben. Ja, da verdient jetzt niemand was dran. Also ne, wenn ich zum Finanzberater gehe, dann spricht er mich möglicherweise nicht notwendigerweise auf eine finanzielle Reserve an, ist aber ganz wichtig. Das heißt, da ist die DIN-Norm eben auch eine ganzheitliche Art und Weise, daran zu gehen. Zum anderen ist es gerade in den jungen Jahren wichtig, die Themen Absicherung und Vorsorge in Blick zu nehmen, weil ich da natürlich noch in gewisser Weise oftmals unvorbelastet bin. Ja, ich komme vielleicht noch in Tarife rein, wo ich später gar nicht mehr reinkomme. Ich weiß aber auch genau, was ich brauche und was nicht. Ja, also kann mir vielleicht gerade diese Versicherungen sparen, wo ich vielleicht sonst reingetapst wäre, wenn ich jetzt nicht meine Priorisierung mal anhand der DIN-Norm gecheckt hätte. Und da diese jungen Jahre wirklich so als Chance auch zu sehen. Und das lässt sich auch fortführen im Bereich der des Vermögensaufbaus. Du hattest gesagt, naja, vielleicht ist ein Kredit da, dann macht es natürlich immer Sinn, den zuerst zurückzuführen. Und dann kann man sich aber vielleicht direkt als ein Ziel setzen, naja, wenn ich schaffe, diesen Kredit zurückzuführen, ja, dann kann ich ja direkt im Anschluss auch nochmal dran denken, dann kann ich vielleicht auch Dinge oder Budget zurücklegen. Und da haben wir natürlich in jungen Jahren den Riesenvorteil, dass ich große Zeiträume vor mir habe. Und du hast auch schon gesagt, man denkt vielleicht nicht immer in Riesenzeiträumen. Aber da möchte ich wirklich jedem ans Herz legen, sich nochmal im Thema Zinseszinseffekt, den man vielleicht in der Schule irgendwie schon mal so mitbekommen hatte. Unser Gehirn ist darauf nicht ausgelegt, ja, zu begreifen, wie wertvoll das ist. Aber das ist ein ganz, ganz wertvoller Kompagnon, sage ich jetzt mal, der uns wirklich helfen kann, von jung auf wirklich mit kleinen Beträgen da schon an meiner finanziellen Zukunft wirklich ganz wertvoll zu arbeiten.
Ob es unser Gehirn ist, weiß ich nicht. Aber tatsächlich ist Mathematik in Deutschland, das wissen wir ja nun, leider in so eine komische Situation geraten, dass sich jeder traut zu sagen, ah, davon habe ich eigentlich keine Ahnung, da war ich immer schlecht in der Schule. Ich stelle mir das immer vor, wenn man das zu anderen Themen sagen würde, wie Deutsch, nee, ich kann nicht lesen und schreiben. Aber es gibt ja auch einen Ministerpräsidenten, der darüber offen redet. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung. Aber tatsächlich, das Thema Zinseszins ist ein Thema, Zinsveränderungen sind ein Thema. Das heißt, auf der einen Seite natürlich zu schauen, wie kann ich mich absichern? Auch schon in jungen Jahren, gerade wenn ich in sowas, naja, dann eben vielleicht doch auch Heikles wie einen Studienkredit gehe und mir nicht genau überlege, wie sind denn jetzt eigentlich die Bedingungen, woran sind die denn geknüpft, die Zinsen? Aber auch Vermögensaufbau klingt so komisch bei jungen Menschen, aber was auf die hohe Kante zu legen, auch wenn es vielleicht gar nicht viel dafür gibt, ist natürlich eine sehr tradierte Form. Und du hast angesprochen Versicherungen, wo man als junger Mensch sehr gute Tarife bekommt und damit auch ein Stück weit A, sich gut absichern kann, aber vielleicht auch wieder ein Stück Vermögensaufbau. Das geht dann, wenn man später in meinem Alter ist, dann ist das nicht mehr so ganz prickelnd. Und irgendwann hören die alle auf und dann geht da gar nichts mehr. Das habe ich verstanden. Das sind ja so ein bisschen tradierte Modelle von Vermögensaufbau. Jetzt sagen doch die Social-Media-Plattformen, hey, das geht alles anders. Also da auf TikTok kann man unendlich viele wunderbare Tipps bekommen, wie man reich wird, wie das alles klappt. ETF ist schon eigentlich nichts mehr wert. Also wenigstens Bitcoin, der rutscht dann auch mal 50.000 Euro runter und wieder hoch, durch Zufall. Spannend. Wie kann denn jetzt so eine DIN-Norm da irgendwas tun? Also ist es dann verboten in Social Media oder wie kann die, kann die helfen vor so irreführenden Angeboten, geschützt zu werden?
Genau, also da möchte ich einmal auf zwei Dinge gerne eingehen. Einmal, Social Media ist auf der einen Seite natürlich wunderbar. Wir haben ganz viele unterschiedliche Plattformen, die je nach Geschmack einen ansprechen. Und wenn es da um finanzielle Bildung geht, möchte ich einfach nochmal wirklich jedem ans Herz legen, zu gucken, wer spricht denn da eigentlich? Gibt es da eine Art von Qualifikation? Ja, das ist das eine. Also woher weiß er? Das hat er 3 Aktien gekauft und jetzt erzählt er darüber, wie man mit Aktien anlegt oder so. Ja, Bitcoin genau das Gleiche. Das zweite ist, was ist das Interesse? Geht es um Bildung oder geht es um Vertrieb? Ja, weil da haben wir ja natürlich viele, viele Beispiele, die vordergründig irgendwie nur natürlich bilden wollen und Finanzbildung da nach vorne stellen. Aber wenn man genauer hinschaut, geht es eigentlich um Vertrieb von Finanzprodukten. Und da ist es wirklich sinnvoll, da genau hinzuschauen. Das ist das eine. Und das andere, was du sozusagen auch im Fokus hattest, ist ETFs, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, schon fast langweilig, ja. Was ist denn mit Bitcoin, Penny Stocks und so weiter? Da kann ich einfach nur sagen, wir leben in einer Welt, wo ich praktisch vom Sofa aus hier zack mit einem Klick ganz viel machen kann. Und ich möchte da kein Spielverderber sein. Es ist wichtig, was kann passieren. Und wenn wir über den Vermögensaufbau sprechen, ja, dann hat das was mit Investition zu tun. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich Investition unterscheiden von Zocken. So, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Und ich sage nicht, dass niemand zocken darf, aber es sollte dann ein Zockerdepot sein. Und ich sollte darauf vorbereitet sein, was ist eigentlich, wenn dieses Zockerdepot leer ist, also wenn das wirklich bis auf null runtergeht, ja. Und das sollte nur Spielgeld sein. Und das sollte ich wirklich optimalerweise auch von dem Thema solider Vermögensaufbau trennen. Und das wirklich nicht sich nochmal zu reflektieren, was mache ich da eigentlich gerade? Und wir haben Aktien, wo Unternehmen dahinter stehen oder Anleihen, wo Unternehmen oder Staaten dahinter stehen, ja. So, das ist bei Bitcoin noch nicht so, ja. Wir haben, das ist keine klassische Anlageklasse, ja. Ich möchte ja niemanden verbieten, da reinzugehen, aber es muss wirklich auch klar sein, dass da Risiko dahinter ist. Risiko heißt Schwankung. Das heißt, es kann nach oben gehen, kann nach unten gehen, kann sich ja jeder mal den Chart angucken. Und wirklich einfach wieder auf die individuelle Situation runterbrechen. Was ist denn, wenn das auf einmal auf Null ist? Und das würde ich mir sehr bewusst überlegen, welches Geld möchte ich wo reinstecken und was habe ich für ein Ziel damit? Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, wenn ein Fehler passiert, nicht verkriechen. Wir alle, würde ich jetzt einfach mal so sagen, haben finanzielle Fehler gemacht, vielleicht kleinere, vielleicht größere. Aber ich glaube, keiner kann sich davon freisprechen, mal das, oder sagen, dass er nie einen finanziellen Fehler gemacht hat. Das Wichtige ist, Augen auf, draus lernen, nach vorne schauen und sich nicht davon abschrecken und das Thema Finanzen dann möglicherweise gar nicht mehr angucken.
Also du kannst ja auch Gedanken lesen. Das ist mir zwar neu, aber das klappt prima, weil du hast meine Frage, die ich jetzt hatte, eigentlich schon wunderbar beantwortet. Okay. Du hast nämlich sozusagen gezeigt, wie man komplexe Dinge runterbricht, dass man sie vereinfacht. Und die Idee, Spielgeld zu haben, zu sagen, okay, wenn ich schon zocken will und dabei sein will, dann ist das aber der Teil, den ich wirklich nicht brauche. Du hast angesprochen, dass man Fehler machen kann und daran nicht verzweifelt. Ist mir auch schon passiert. War nicht lustig und war auch null, also wirklich null. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, schon lange her. Aber ich habe gar nicht, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt und dann war die Aktie auf null. Und ich dachte mir, wie geht das? Und ich wurde aber auch dann noch eingeladen zur Aktionärsversammlung, klar. Das war nicht, ja, na klar, sie war zwar auf null, aber es musste ja auch nochmal darüber beraten werden, was jetzt mit der Gesellschaft passiert. Also das muss man wissen, das finde ich einen guten Tipp. Dinge komplex reduzieren. Du engagierst dich auch für finanzielle Bildung in sozusagen vielen Bereichen, aber ein Bereich ist dir natürlich auch besonders wichtig und ich bin immer wieder überrascht, weil das in meinem direkten Umfeld so nicht ist, aber tatsächlich scheint es große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich wage es eigentlich gar nicht drüber zu reden, aber es ist einfach so, es gibt große Unterschiede und welche speziellen Herausforderungen sind das, die junge Frauen, die wir hier speziell ansprechen, anders haben als vielleicht junge Männer und was könnten Dinge sein, auch in Richtung Vorsorge, wo du sagst, guck da auch mal hin, hab da ein Auge drauf.
Ja, genau. Genau, also wie du schon sagst, ist natürlich im Einzelfall dann immer sehr unterschiedlich, aber wir können uns einfach mal auch ein paar Zahlen anschauen. Es gibt unglaublich viele Gaps, sag ich mal. Ne? Es gibt den Gender Pay Gap, das heißt, die Frauen verdienen immer noch weniger. Also einmal, weil sie in Berufe gehen, die traditionell weniger bezahlen oder mehr in Teilzeit gehen, aber auch die bereinigte Lücke ist auch noch da, also auch für gleiche Arbeit wird noch weniger bezahlt. Wir haben Gender Pension Gap, was natürlich damit auch zusammenhängt, das heißt, die Rentenlücke ist viel größer, Frauen haben viel größeres Risiko, in Altersarmut zu geraten. Und das geht weiter, das geht Gender Financial Literacy Gap, also das heißt, in Finanzbildung schneiden die Frauen oftmals schlechter ab. Aber muss man auch sagen, gerade auch deshalb, weil viele dann eher sagen, ich weiß es nicht, wo vielleicht die Herren mal einfach einen raushauen und mal raten und dann vielleicht auch mal richtig liegen. Na, also das ist das eine und Investments sind auch niedriger und so weiter. Also wir haben eine ganze Reihe, ne, von Statistiken, die das eben aufzeigen. Und jungen Frauen möchte ich einfach ans Herz legen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, weil wir haben auch andere Statistiken. Wir haben auch die Statistiken, die zeigen, wenn Frauen aktiv werden an der Börse und Geld anlegen, sind sie oftmals erfolgreicher als Männer, weil sie eigentlich schon sehr viel mitbringen. Sie bringen Geduld mit, sie bleiben oftmals ihrer Strategie treu. Sie handeln nicht so sehr viel hin und her, weil sie sich nicht so overconfident, ne? Also so wahnsinnig selbstbewusst fühlen, welches jetzt die Gewinner- und die Verlustaktie ist und so weiter. Ja? All das hilft, um diese bessere Rendite dann zu erzielen. Das heißt, da liegt ganz viel Potenzial brach aus meiner Sicht. Ja? Und deshalb möchte ich da einfach Mut machen, das ist eine, ne, das Thema anzugehen. Es ist wirklich unterschätzt. Es ist nicht so schlimm, wie sich es vielleicht im ersten Moment für viele anfühlt, anhört. Es ist wirklich ein ganz ganz wertvolles Thema. Und das nächste ist, also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe 2 Kinder. Ich habe einmal den Spruch gehört, da hatte ich noch keine Kinder, von einer Frau, die hatte da zu dem Zeitpunkt 3 Kinder und die hatte gesagt, ob eine Beziehung gleichberechtigt ist, zeigt sich, wenn das erste Kind auf der Welt ist. Und ich konnte mit diesem Satz überhaupt nichts anfangen. So, was ist das denn? Kaum war das erste Kind da, wusste ich, was sie meinte. Weil wir in Deutschland eben schon oftmals so in den Köpfen noch sehr traditionelles Rollenverständnis haben. Und die Frau sich oftmals sehr irgendwie rechtfertigen muss, wenn das dann anders gestaltet werden soll. Und das ist ganz oft gar nicht böse Absicht. Das ist einfach, weil es weniger Vorbilder gibt. Und daraus resultiert dann aber, womit ich gestartet bin, also sprich mehr Teilzeit, ja, oftmals eher zurückstecken in Bezug auf Karriere, ja. Also da wirklich informiert und bewusste Entscheidungen zu treffen. Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung und es ist gar nicht zu sagen, das eine ist besser als das andere. Das muss jedes Paar entscheiden. Was ich nur beobachte, ist, dass diese Entscheidungen oftmals nicht bewusst und informiert getroffen werden. Und es ist nicht klar, was für ein Preisschild da dran hängt. Und wenn man dieses Preisschild mal wirklich auch identifiziert hat, dann kann man das ja auch in der Partnerschaft wiederum ausgleichen. Und da, sag mal, so ein bisschen sensibilisiert zu sein und das nicht zu sehr laufen zu lassen. Man kann es immer zurückdrehen, aber am besten ist es, wenn man es früh genug einfach mitdenkt, weil die jungen Männer sind ja heutzutage auch total offen und eigentlich, ja, also ne, wenn das Thema, glaube ich, angesprochen wird, sagen jetzt die wenigsten bewusst, nee, mache ich jetzt gar nicht. Ne? Aber es ist halt gar nicht so ein Thema, worüber das Paar sich Gedanken macht. Und dann ist wirklich das Thema Kind, Familie gründen, etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die zukünftige finanzielle Zukunft. Und natürlich kommt aber auch hier wieder die DIN ins Spiel, weil ob ich Single bin oder Familie, da ändern sich natürlich dann auch die Prioritäten und auch die Erfordernisse in Bezug auf Versicherungen etc.
Wunderbar. Also das bin ich dir nochmal sehr dankbar, auch für diesen Teil, dass es natürlich so ist, dass es Veränderungen im Leben gibt. Familiengründung ist so ein Thema und ich versuche, wenn sich bei uns neue MitarbeiterInnen bewerben, ihnen zu erklären, was Teilzeit bedeutet. Und zwar in 2 Dimensionen. In der aktuellen Dimension, nämlich ja jede Stunde mehr ist mehr als bei einer Vollzeitstelle. Es ist einfach auch ein anderer Ablauf. Aber viel wichtiger ist, Sie könnten mal rechnen, was das in der Vorsorge bedeutet. Und die muss man dann eben ausgleichen, diese Lücke. Wenn man das nicht tut, dann ist das zwar ganz schön, dass man vielleicht andere Dinge auch besser in den Griff bekommt. Gibt ja auch andere Gründe, warum man vielleicht Teilzeit arbeiten möchte. Aber tatsächlich entsteht eine Rentenlücke. Keiner weiß, ob es in 50 Jahren noch so eine Rente gibt wie jetzt. Aber sie kann man mal ausrechnen. Und die ist nicht klein. Und dann kann man sich, ob als Paar oder auch als Einzelperson, sich sozusagen überlegen, wie gehe ich damit um? Das wird überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir das mittlerweile zum Prinzip gemacht, das bei der Einstellung auch auf solche Themen hinzuweisen.
Super.
Also nicht nur Brutto-Netto, was auch spannend ist, immer wieder ein Thema der Finanzbildung, sondern auch auf das Thema hinzuweisen. Guckt mal, Kinder, schaut euch an, wie das Leben sich entwickelt und wie ihr mit der Teilzeit, was ihr tut, wenn ihr dafür Vorsorge trefft, hervorragend. Aber sozusagen das nicht in den Blick zu nehmen, ist dann auch nicht so ganz spannend. Spannend. So, jetzt sind wir von der ISO gekommen, haben einen großen Bogen geschlagen, haben uns mit den besonderen Herausforderungen gerade eben nochmal von jungen Frauen und Frauen überhaupt beschäftigt. Und jetzt ist natürlich klar, du bist auch jemand, die beraten kann. Also du hast bestimmt für uns den ultimativen Tipp für junge Leute, wenn es darum geht, sich um die Finanzen zu kümmern. Hast du was für uns? Du wolltest einen raushauen, hast du gesagt, dass das die Herren so gern machen. Das kannst du auch, glaube ich.
Ja, genau. Nee, also es ist tatsächlich einfacher, als man jetzt so denkt, anfangen. Also ich beobachte, dass die Umsetzung häufig einfach bei den Finanzen ein Problem ist. Das heißt, anfangen, egal wo man jetzt steht, ob man Schulden hat, ob man einen neuen Job hat, ob man eine neue Wohnung, anfangen. Und dann arbeiten wir mit dem Fünf-Schritte-Programm. Also ich berate jetzt nicht in Bezug auf Produkte, sondern wirklich in Bezug auf Kompetenzen. Und da haben wir 5 Schritte, die jeder für sich auch selber machen kann. Und ich saus jetzt mal durch. Schritt Nummer 1, finanzfest, die eigenen Finanzen feiern, Überblick. Ja, also was habe ich an Einkommen, an Ausgaben, an privater Bilanz? Wo stehe ich da? Aber auch an Glaubenssätzen. Wie denke ich überhaupt über Geld? Und das ist wichtig für die Umsetzung. Wenn ich immer gehört habe, dass Finanzen negativ sind und da nicht mit aufgeräumt habe, dann hindert mich das an der Umsetzung. Ja? Schritt 2, Finanzdetox. Loswerden, was mich stört. Sind es Konsumschulden oder sind es irgendwelche Ausgaben, die mich daran hindern, wirklich meinen Monat solide abzuschließen? Also Detox, entgiften, ja, das, was mich stört. Dazu gehören aber eben auch Glaubenssätze. Also wie denke ich über Geld? Wenn ich negativ über Geld denke, was kann ich daneben stellen? Ja, was kann ich positiv daneben stellen? Dritter Schritt, Finanzjoker. Eiserne Reserve aufbauen, ja, dass ich einfach in diesen auch ja durchaus herausfordernden Zeiten immer eine gewisse Sicherheit habe. Ich weiß, wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, ich habe eine gewisse Reserve und da kann ich mit ganz kleinen Beträgen anfangen, ja. Und da gehört natürlich auch zum Finanzjoker existenzielle Risiken absichern. Also was kann in Richtung Haftpflichtversicherung zum Beispiel, ne, sind wir wieder bei der DIN. Ja, was brauche ich denn eigentlich, um dieses Absichern zu haben? Schritt 4, Finanzfeuerwerk, sich um renditeträchtige Anlagen zu kümmern. Ja? Risiko nicht sofort auszuschließen. Risiko und Rendite gehören zusammen. Wenn ich eine Rentenlücke habe, wenn ich Vermögen aufbauen möchte, brauche ich Rendite. Also brauche ich eine gewisse Strategie, um mit Risiko umzugehen. Und das 5. ist Finanzmasterplan, wirklich seine Finanzen einfach nochmal in einen Blick zu nehmen, auf die letzten 4 Schritte zurückzuschauen, aber auch das, was du eben sagtest, in die Zukunft zu schauen. Ja, wo will ich hin und welche Wege schlage ich da ein? Und damit starten, das ist das Allerwichtigste.
Wunderbar, sagt unser Finanzjoker, Professor Katrin Löhr, hier in unserem wunderbaren kleinen Interview. Katrin, vielen Dank dafür. Die 5 Schritte waren nochmal eine wunderbare Zusammenfassung sozusagen von der ISO kommen, die ja so ein bisschen kalt und das ist so formal und jetzt landen wir bei ganz, ganz konkreten Tipps. Das finde ich großartig. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir alle zusammen weiter für Finanzbildung kämpfen und uns dort engagieren und dass wir vor allen Dingen den jungen Menschen Chancen geben. Über Geld reden ist überhaupt nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es kann auch Spaß machen. Auch mal ein Risiko gehen, aber auch tatsächlich anfangen, Überblick machen und Geld nicht irgendwie als sowas Nebensächliches betrachten. Vieles in unserem Leben können wir mit Geld viel besser machen, aber eben auch vieles hängt daran. Also vielen Dank, Katrin, dass du da warst. Vielen Dank, dass wir das hier zusammen gemacht haben und für unsere jungen Menschen heiß bleibt. Schön neugierig, es wird weitere solche Interviews geben auf der Wirtschaftswerkstatt.